Ja, stell dir mal vor, du bekommst einen Brief und du gehst in deinen Briefkasten, nimmst den Brief heraus, gehst zurück in dein Haus, du öffnest das Kuvert und beginnst den Brief zu lesen. Eigentlich ganz normal, kann jedem passieren. Und dann liest du: Lieber Herr Bürki, im hektischen Alltag kann es schnell passieren, dass eine Rechnung vergessen geht. Sicher ist es Ihrer Aufmerksamkeit entgangen, dass Sie unsere Rechnung noch nicht beglichen haben. Wir bitten Sie daher, die Zahlung in 10 Tagen vorzunehmen. Mit freundlichen Grüßen. Ja, nichts Besonderes. Solche Briefe erhalte ich regelmäßig in meinem Haus. Stell dir vor, du liest diesen Brief und dann entdeckst du plötzlich etwas. Unterste Zeile: PS, ich liebe dich. Wie um alles in der Welt hat es diese letzte Zeile in diesem Brief geschafft? Und wer sollte dir in diesem Brief so etwas schreiben? Und überhaupt, nach diesem Schreiben hättest du das als letztes erwartet. So ein fulminanter Schlusssatz, der passt eher zu einem Liebesbrief, der sich schon über die ganzen letzten Zeilen mit Liebesbekundungen abgezeichnet hat. Doch nicht zu dem Brief, der dir jetzt vorliegt. Und wir wollen ein bisschen bei diesem PS, ich liebe dich, bleiben. So das Thema der Predigt von heute Morgen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen oder gerade als Christen mit der Gemeinde uns manchmal genauso verhalten. Wir gehen formell miteinander um, wir zeigen wenig Gefühle und dann am Schluss, so, um noch alles hinzubiegen, noch schnell ein PS, ich liebe dich hinklatschen, einfach, dass der andere es auch noch weiß. Wir bekunden am Schluss noch kurz unsere Liebe. Besser spät als nie. Aber sollte nicht in unserem ganzen Umgang miteinander sich zeigen, dass wir uns lieben. So dass auch jemand, der diesen Schlusssatz PS, ich liebe dich, der ihn nicht liest, trotzdem um unsere Liebe zueinander weiß. Genauso wie sich die Liebe in einem Liebesbrief nicht erst bei diesem Schlusssatz, sondern ab der ersten Zeile abzeichnet, genauso sollte die Liebe untereinander sein. Und dieses Thema liebt einander, einander lieben, um das soll es heute Morgen gehen. Wir steigen ein in einen Text, Johannes 13, die Verse 31 bis 38. Da wollen wir uns vertiefen. In der Bibel, da habt dürft ihr diesen Text gerne aufschlagen. Wir befinden uns, Johannes Evangelium Kapitel 13, bei den Abschiedsreden von Jesus. Das sind die letzten Anweisungen, die Jesus seinen Freunden, den Jüngern gab, bevor er am Kreuz starb. Es ist der letzte Abend von Jesus, bevor er gekreuzigt wird. Und die 12 Jünger essen mit Jesus wohl das bekannteste Mahl der ganzen Bibel. Und Jesus hat gerade gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und alle fragen sich so: Hä, wer ist das? Und dann nimmt plötzlich Judas ein bisschen vom Brot, das Jesus ihm gibt, und verlässt den Raum. Und Jesus beginnt zu sprechen. Vers 31. Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ist Gott verherrlicht in ihm, so wird Gott ihn auch verherrlichen in sich und wird ihn bald verherrlichen. Stellt euch mal vor, wie sich Johannes, der Schreiber des Evangeliums, jetzt vielleicht fühlt. Judas ist gerade nach draußen gegangen, der Judas, der 3 Jahre mit ihm unterwegs war, der sich um ihr Geld gekümmert hat. Und dieser Judas soll der Verräter sein. Und dann beginnt Jesus zu sprechen. Und er holt die Worte: Jetzt, in diesem Moment, ist der Menschensohn verherrlicht. Herrlichkeit, jetzt, Judas, der Verräter. Was muss das für ein emotionaler Moment für Johannes gewesen sein, aber auch für die ganzen Jünger. Und dann geht der Text weiter. Die nächsten Worte, die sie hören, ist: Ihr Kinder, ihr Kinder, ich bin noch eine kleine Weile bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, sage ich jetzt auch zu euch: Wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus sagt also: Kinder, ich gehe an einen Ort, aber da könnt ihr nicht mitkommen. Ich verlasse euch. Und bis jetzt hat jeder von euch gewusst, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr seid mir auch hinterhergelaufen. In Judäa, in Galiläa, in Samaria. Jeder hat gesehen, dass ihr meine Jünger seid. Aber jetzt werde ich nicht mehr hier sein. Und ihr könnt mir nicht mehr folgen. Das Nachfolgen meiner Person, meiner körperlichen Präsenz, das ist jetzt nicht mehr länger das Zeichen eurer Nachfolge. Also gebe ich euch ein neues Zeichen. Ich gebe euch ein neues Merkmal, ein neues Gebot. Liebt einander, ihr Kinder, liebt einander. So muss die Situation wohl gewesen sein. Und wir wollen eintauchen, weil das Wort von Gott gilt auch noch heute für uns und das hat uns was zu sagen. So gilt auch dieses Gebot immer noch für uns und wir wollen ein bisschen eintauchen. Vers 34, was bedeutet das genau? Ich lese ihn nochmal. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Wieso spricht Jesus hier davon, dass er ein neues Gebot gibt? Denn Jesus, dieses Gebot, das gibt sogar bereits im Alten Testament, Levitikus 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ich bin der Herr. Und es ist sogar nicht mal das erste Mal, dass Jesus darüber spricht. In der Bergpredigt lesen wir davon, dass er dieses Liebesgebot dahingehend erweitert hat, dass man auch nun seine Feinde sogar lieben soll. Dieses Liebesgebot von Jesus, das ist neu, weil einerseits hat es die Liebe von Jesus zum Maßstab und andererseits regelt es die neue Struktur der Gemeinde, die in diesem Moment mit den Jüngern gestartet hat. Zum ersten Punkt, das Gebot der Liebe, das Gebot hat die Liebe von Jesus zum Maßstab. Johannes schreibt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dabei verwendet er für wie ein griechisches Wort, kathos. Und das kann auf verschiedene Arten übersetzt werden. Das möchten wir ein wenig anschauen, weil eine Möglichkeit, das zu übersetzen, ist ebenso wie. Die Jünger sollen einer den anderen lieben, ebenso wie Jesus sie geliebt hat. Ja, wie hat er sie geliebt? In Demut. Wenn wir einige Verse zurückblicken, dann haben wir die Szene der Fußwaschung vor uns, wo Jesus, der Herr und Meister, der Rabbi, jedem Einzelnen von den Jüngern die Füße wäscht. Er, der Chef, er bindet sich selber eine Schürze um, er kniet sich hin und wäscht jedem die Füße, die von dem Staub der Straße vermutlich richtig schwarz gewesen waren. Wenn ich in den Ferien manchmal mit Flipflops unterwegs bin oder auch in der Schweiz, dann sind meine Füße richtig schwarz. Und wir haben hier sogar noch saubere Straßen. Wie müssen diese Füße schwarz gewesen sein? Und Jesus ergibt sich als Diener, als Sklave und er wäscht jedem Einzelnen von den Jüngern die Füße. Sogar die von Judas, und die haben richtig gestunken. Nein, sogar die von Judas, der ihn einige Stunden später nur verraten hat. Jesus gibt uns mit der Fußwaschung ein Bild mit, wie wir einander zu lieben haben, ebenso wie er, nämlich in Demut, indem einer den anderen höher achtet als sich selber und bereit ist zu dienen. Jesus stellte nicht die Frage, hey, wer von euch kann mir die Füße waschen? Oder sagte nicht, wie kannst du mir dienen? Was kannst du für mich tun? Was bringst du mir? Sondern er stellte stets die Frage, wie kann ich dir dienen? Was kann ich für dich tun? Und da können wir uns selber fragen, zeigt sich meine Liebe zu meinen Brüdern und Schwestern im Glauben in dieser Liebe, in diesem Demut, in diesem Dienst? Zeigt sich meine Liebe zu diesem Miteinander, meine Liebe zu der Gemeinde in meinem Dienst, in meinem Demut? Oder sind es die anderen, die mir zu dienen haben? Ist es die Gemeinde, die mir zu dienen hat? Dienst du in Liebe, dienen wir in Liebe. Dann gibt es noch eine weitere Übersetzung, und zwar das Weil. Dieses Wort wie kann auch mit weil übersetzt werden. Ich finde das extrem stark. Weil Jesus sie zuerst geliebt hat, können sie auch jetzt einander lieben. Und hier ist eine unumkehrbare Reihenfolge vorliegend. Nur wer zuerst diese göttliche Liebe empfangen hat, dem ist es auch fähig, göttlich zu lieben. Wir können lieben, aber wir können es nur, weil Jesus uns zuerst geliebt hat. Und mit diesem Weil ist nicht gemeint, dass Jesus bei der Fußwaschung die dreckigen Füße gewaschen hat, sondern dass er am Kreuz die dreckigen Herzen von uns gereinigt hat. Dieses Weil, das blickt voraus zu dieser Tat am Kreuz, an welchem Jesus an unserer Stadt gestorben ist. Jesus verließ die Herrlichkeit und er ging ans Kreuz für uns. Und auf diese Art und Weise liebte und diente er vollkommen und bis zum Schluss. Als Jesus am Kreuz starb, da besiegte er Sünde und Tod. Er vergab uns unsere Schuld und er veränderte unser Leben komplett und für immer. Jesus wusste, dass wir nicht die Liebe sind, dass wir nicht gut lieben können und manchmal glaube ich, dass wir oft gar nicht lieben wollen. Jesus wusste das. Jesus wusste, dass wir zerbrochene Menschen mit zerbrochenen Herzen sind. Und deswegen kam er in die Welt. Und wir lesen davon, er kam nicht, um uns zu verurteilen, mit dem Finger auf uns zu zeigen und zu sagen, hey ihr könnt nicht gut lieben, ihr seid voll die Versager. Sondern er kam, um uns zu lieben und um uns zu retten. Am Kreuz wurden unsere Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und sogar die Sünden der Zukunft vergeben. Vollkommen, frei und für immer. Und das Leben in der Gerechtigkeit Gottes wird uns angeboten. Und dieses Kreuz ist so wichtig, dass wir es nicht überspringen können, weil es ist die Motivation, aus der auch wir lieben können. Aus anderer Motivation als aus dem Evangelium werden wir es nicht schaffen, einander zu lieben, weil wir sind menschlich, wir sind fehlerhaft, wir sind fleischlich. Ohne Jesus geht's nicht. Ohne dieses, weil ich euch zuerst geliebt habe, geht's nicht, weil sonst ist dieses Gebot von Jesus nur Druck für uns, nur Schuld. Dann zeigt es uns nur auf, was wir nicht können. Aber wenn wir erkennen, mit was für einer Liebe uns Jesus, der Sohn Gottes, zuerst geliebt hat, dass er sogar sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Wenn wir uns entscheiden, dieses Angebot der Gnade anzunehmen und wir sehen, was Jesus für uns getan hat, dann wird es möglich. Und bis dahin, bis wir sehen, was Jesus für uns getan hat, dann möchten wir das gar nicht. Dann möchten wir gar nicht dienen in Demut, gar nicht lieben in Demut. Aber wenn wir glauben und realisieren, hey, Jesus hat es für mich getan, dann sind wir dazu ausgerüstet. Dann beginnt dieses Leben, etwas Wunderbares geschieht es, wie es im Leben von Jesus geschehen ist. Wir waren immer noch dabei zu schauen, warum ist dieses Gebot ein neues Gebot? Ja, weil es die Liebe von Jesus zum Maßstab hat, aber auch, weil es diese neue innere Struktur der Gemeinde regelt, die mit den Jüngern in diesem Moment anbricht. Und dieses Wort einander oder auch untereinander oder einer den anderen, das meint im Gegensatz zu diesem alttestamentlichen Liebesgebot oder auch zu dem Gebot der Feindesliebe hier, die Liebe zu den Brüdern und Schwestern im Glauben. Es geht um die Liebe nach innen, um die Liebe in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und ich glaube, dieses Liebt einander wird von Jesus so betont, weil es die schwierigere Liebe ist. Die Liebe nach innen ist oftmals schwieriger als die Liebe nach außen. Oft fällt es uns einfacher, jemanden Fremdes gut zu behandeln. Aber ich kenne das, wenn bei mir die Mami fragt, ja, kommst du mir abwaschen helfen? Ja, dann ist die Liebe schwierig. Und dieses Liebt einander ist in der Gemeinde gerade so schwierig, weil wir das so eng miteinander zusammenleben, miteinander zusammenarbeiten und weil wir nicht nur die Schwächen sehen der anderen, sondern wir müssen sie auch noch ertragen. Wir können uns auch fragen, ja, ist es wirklich so wichtig, dass wir einander lieben? In der Bibel steht ja auch, liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen und so weiter. Ist es da nicht ein wenig viel verlangt, wenn ich auch noch meine Glaubensgeschwister lieben muss? Reicht es nicht, wenn ich einfach nur Gott liebe? Ich glaube, durch die Bibel hindurch sehen wir immer wieder, dass die Liebe zu Gott, die vertikale Ebene, die Liebe zu den Mitmenschen, die horizontale Ebene neu prägt. Die vertikale Ebene hat einen Einfluss auf die horizontale Ebene. Und deswegen ist es gar nicht möglich. Und ich habe mich gefragt, ja, wie kann ich das den Baslern veranschaulichen? Und Basel wird auch eine Velostadt genannt. Und deshalb habe ich euch was mitgebracht. Ich habe mir heute Morgen kurz schmutzige Hände gemacht und habe das Vorderrad meines Fahrrades mitgebracht. Und ich möchte kurz euch ein Bild mitgeben. Es ist ein wenig banal, aber ich glaube, es kann uns helfen, uns das einzuprägen, wie das funktioniert. Diese Speichen hier, stellt euch mal vor, das sind wir Christen. Und jeder von euch, der schon mal mit gebrochenen Speichen umhergefahren ist, der weiß, das kommt nicht gut, oder? Dann wird es ungemütlich, das Rad wird eckig. Und so braucht es auch, so wie es jede Speiche im Rad braucht, braucht es jeden Christen in der Gemeinde. Dann haben wir hier in der Mitte die Achse. Ja, das ist Jesus Christus, er ist das Zentrum. Und außenherum, der Pneu, das ist die Welt. Ist eigentlich ziemlich einfach, ist rund. Und auch wenn ihr glaubt, dass die Welt eine Scheibe ist, dann fällt euch dieser Vergleich nicht so schwer, oder? Ziemlich einfach. Das ist das Bild. Und jetzt, vielleicht ist es euch aufgefallen, je näher diese Speichen bei Gott sind, desto näher sind sie auch beieinander. Und je mehr wir weggehen, desto größer wird die Lücke. Deswegen geht es gar nicht, dass wir sagen, ja, ich liebe Gott, aber die Mitmenschen sind mir egal. Wenn ich Gott liebe, dann bin ich automatisch näher bei meinen Mitmenschen. Und das gibt uns auch gleichzeitig, auch wieder auf eine banale Art und Weise, ein Rezept mit. Ja, wie gehe ich um mit diesen schwierigen Geschwistern? Die Nähe zu Gott kann uns die nötige Kraft geben. Vielleicht hilft euch dieses Bild, euch an das zu erinnern. Wir wollen noch zu Vers 35 gehen. Da wird gesagt, die Liebe ist das neue Kennzeichen. Und wir sehen der Grund, warum uns mitgeteilt wird, dass es wichtig ist, dass wir einander lieben, weil Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde und dass wir, indem wir ihm wortwörtlich nachfolgen, können uns die Menschen gar nicht mehr daran erkennen, sondern diese Liebe zueinander ist das neue Erkennungszeichen. Daran, schreibt Johannes, an eure Liebe zueinander wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jedermann, das heißt alle Menschen, das heißt die Welt hat Augen für diese Liebe. Von der Bruderliebe, von der Geschwisterliebe wird auf die Liebe zu Gott, wird auf die Gotteskindschaft geschlossen. Die Liebe untereinander, die ist aber auch die Bedingung für jedes Wirken, das nach außen geht. Und ich wünsche mir, oder wir wünschen uns als Gemeinde, dass wir nicht nur eine geschlossene Gemeinschaft sind, sondern dass wir nach außen wirken, dass wir das Licht der Welt sein können. Aber wenn die Gemeinde die Liebe nicht auslebt und die Gemeinde nicht zu einem Ort wird, in dem wirklich geliebt, getragen, vergeben, geholfen wird, in der es so total anders zu und her geht als in der Welt, dann ist jedes evangelistische Wort kraftlos, weil es sogar vor der Gemeinde selber widerlegt wird. Es wird wie durchgestrichen. Wenn wir als Gemeinde sagen wollen, Gott ist die Liebe und wir lieben einander, aber wir tun das nicht, dann streichen wir unsere Aussage durch. Eine alte christliche Weisheit, die hat mal gesagt, dass wir haben als Christen so zu leben, dass wir unsere Aussage unterstreichen, aber nicht durchstreichen. Und wenn wir davon reden, dass Gott die Liebe ist, aber wir tun das nicht, dann ist unsere Rede leer. Dann sagt die Welt, ich kann deine Worte nicht hören, weil dein Leben spricht zu laut. Und ich wünsche mir, dass dies nicht geschieht, sondern dass wir unsere Liebe unterstreichen. Dreifach sogar. Und umgekehrt ist dieses Leben in der Gemeinschaft, in der jeder den anderen liebt, in der Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Sanftmut da ist, in sich selber die mächtigste Evangelisation, ein wirksames Zeugnis in der Welt selber. In einer Welt, die sich nach echter Gemeinschaft und nach Liebe sehnt. Wenn wir als Gemeinde eine Gemeinschaft pflegen, die von der Frucht des Heiligen Geistes geprägt und durch getränkt ist, ja, dann sind wir ein unglaubliches Zeugnis für Basel. Und das wünsche ich mir so. Und das ist auch der Grund, wieso ich so begeistert bin von der ersten Gemeinde, von der Lukas uns in der Apostelgeschichte berichtet. Er spricht davon, dass sie ein Herz, eine Seele waren. Sie haben alles miteinander geteilt. Sie, haben ihr Leben miteinander geteilt. Und kurzer Werbeblock, deshalb haben wir dieses Thema auch für das Pfingstweekend ausgewählt und einladen, hey, sei Teil davon. Lass dich begeistern von dieser ersten Gemeinde. Werbeblock Ende. Tertullian, ein Schreiber des 2. Jahrhunderts, der hat davon berichtet, von der Reaktion der Heiden, also von der Reaktion der Menschen, die Gott nicht kennen, als sie die Liebe der Christen gesehen haben. Und er schreibt, seht, wie sie einander lieben. Er zeigt darauf, seht, wie sie einander lieben. Das wünsche ich mir. Nicht, dass die Menschen sehen, seht, siehst du, wie sie einander lieben, hä? Sondern dieses Wohlwollende, seht, wie sie einander lieben, wie sie einander gern haben. Und wiederum können wir uns selbstkritisch die Frage stellen, erkennen die Menschen um mich herum an meiner Liebe, dass ich ein Nachfolger von Jesus bin? Erkennt man uns als Gemeinde, als Christen, weil wir einander lieben oder nur, weil wir in unserem Logo ein Kreuz haben? Und vielleicht sagst du, hey, das ist total schwierig, das ist zu viel verlangt. Simeon, wenn du wüsstest, wie schwierig das die anderen Menschen sind. Du bist jetzt vielleicht 2 Jahre in dieser Gemeinde, aber ich bin schon viel länger da, ich kenne die anderen sehr gut. Wenn du wüsstest, wie schwierig die anderen sind, wie mühsam, wie stachelig, das kann ich nicht, das ist mir ein zu großes Opfer. Ja, vielleicht müsstet ihr mal den Jugendpastor genauer kennenlernen, der ist auch ziemlich mühsam. Ich könnte euch da viele Geschichten erzählen, aber ich möchte euch ermutigen, weil bei den Jüngern war das genau gleich. Die haben sich nicht einfach so lieb gehabt. Von Haus aus gingen die sich nichts an. Der eine war aus Bethsaida, der andere aus Kana. Der andere war früher Zöllner, arbeitete für die Römer. Der andere war Zelot und versuchte die Römer abzumurksen. Und dann 3 Jahre aufeinander in diesem engen Raum habe das Gefühl, dass die Fischer unter ihnen die körperliche Hygiene hochhielten. Das ging nicht immer schön zu und her. Aber was die Jünger verband, das war die Liebe zueinander, die ihnen Jesus gegeben hat. Er vergab ihnen, damit sie vergaben. Er half ihnen, damit sie helfen können. Er nahm sie zu sich, um sie miteinander zu verbinden. Und Jesus tat dasselbe auch mit uns. Er liebte uns, damit wir lieben können. Er vergab dir, damit du vergeben kannst. Er half dir, damit du anderen hilfst. Er nahm uns zu sich, um uns miteinander zu verbinden. Jesus ist der Einende. Der Glaube an ihn ist das Vereinende. Oh, ich wünsche mir, dass die Menschen in Basel, wenn sie uns als Gemeinde sehen, auf Jesus als unseren Herr und Meister schließen. Ich finde, wir sollten als Christen nicht nur als gläubige Menschen bezeichnet werden, die an die richtige Lehre glauben. Ja, das ist auch wichtig. Aber wir sollten auch als Liebende bezeichnet werden. Mit uns schließt sich dieser Kreislauf der Liebe. Die Liebe geht aus von Gott, dem Vater, zu Jesus, dem Sohn, von da zu den Jüngern, von den Jüngern zu der Gemeinde und von der Gemeinde aus in die Welt. Dieser Kreislauf der Liebe. Und wir können uns die Frage stellen, ja, was, wenn es nicht klappt? Was, wenn ich es nicht hinkriege? Was, wenn es mir nicht gelingt, die anderen zu lieben? Ja, ist dieser Kreislauf dann unterbrochen? Bin ich dann ein Versager? Sind wir als Gemeinde Versager? Haben wir versagt? Gibt es für uns noch eine Hoffnung? Und ich bin so froh um die Geschichte, die nach diesen Versen kommt, weil sie uns auch als Versager eine neue Hoffnung gibt. Und sie zeigt, wie groß das die Gnade von Gott ist. Ja, wir haben den Petrus, wieder einmal Petrus. Da schüttet Jesus sein Herz aus, er gibt ihnen ein überwältigendes neues Gebot, er stellt die Welt der Jünger einmal mehr auf den Kopf, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Und was ist die Reaktion von Petrus? Herr, wohin gehst du? Petrus, er hat das nicht einmal bis zu dem neuen Gedanken geschafft, sondern er blieb bei diesem Vers 33 hängen, hat Angst, dass Jesus geht. Aber Jesus hat Geduld, er antwortet ihm, Vers 36. Wo ich hingehe, da kannst du mir jetzt nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Petrus spricht zu ihm, Herr, Warum kann ich dir nicht jetzt folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Und Jesus antwortet ihm, du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Ja, das ist jetzt irgendwie ziemlich schnell eskaliert. Von der Liebe zu der Verleugnung. Aber dieser Petrus, der spielt sowieso in der Passionsgeschichte eine herausragende Rolle. Zuerst will Petrus den Leidensweg von Jesus verhindern und sagt, nein, geh nicht. Dann versichert er Jesus die unwandelbare Treue, sagt, ich lasse mein Leben für dich. Er führt das Gespräch über die Fußwaschung. Dann schwört er Jesus wieder die Treue und es wird in die Verleugnung angekündigt. Dann versagt er sogar im Gebetsringen. Und dann kämpft er für Jesus mit dem Schwert. Er schlägt einem Diener das Ohr ab. Er folgt dem Verfolgungskommando in den Palast. Und dann geschieht es, er verleugnet dort tatsächlich Jesus. Er lehnt es ab, ihn zu kennen. Er lehnt es ab, mit den Jüngern der neuen Lebensgemeinschaft unterwegs gewesen zu sein. Er verflucht sich sogar selber. Ja, Mann, Petrus. Der ist echt ein Versager, da gibt ihm Jesus ein neues Gebot. Und das Erste, was Petrus in den Sinn kommt, ist es, dieses neue Gebot zu brechen, mit Füßen zu treten. Kein Wunder beginnt er nach dieser Verleugnung bitterlich zu weinen. Der einst starke Jünger hat sein Selbstvertrauen verloren. Er schämt sich, er fühlt sich Jesus und seiner selbst nicht würdig. Da ist große Schuld. Er hat Jesus abgelehnt, er hat ihn verraten, er hat sein Liebesgebot gebrochen. Und was die Bibel uns jetzt berichtet, ist eine großartige Geschichte der Vergebung und der Wiederherstellung. Wir springen einige Kapitel nach vorne zu Johannes 21. In den vergangenen Tagen, da ist Jesus am Kreuz gestorben. Er ist wieder auferstanden und verschiedenen Menschen begegnet. Es ist die Zeit nach Ostern, dieselbe Zeit, in der wir uns auch jetzt befinden. Petrus ist Jesus bereits begegnet und die Bibel schildert uns von mindestens 2 Begegnungen. Also Petrus wusste, dass Jesus lebt, hat er ihm, dem Versager, auch wirklich vergeben? Und wir lesen von Petrus, wie er sagt, Johannes 21, Vers 3, ich gehe fischen. Also der Typ, auf den Jesus seine Gemeinde bauen will, der Fels in der Brandung, der Menschenfischer, geht zurück zu seinem alten Beruf und sagt, ich gehe jetzt wieder Fische fischen. Ich habe genug von den Menschen. Obwohl Jesus auferstanden ist, ist das Selbstvertrauen von Petrus noch nicht zurück. Die Schuld, dass er ihn geleugnet hat, die ist noch da. Es gab noch keine Aussprache mit Jesus. Und mit jedem weiteren Treffen, da sinkt sein Mut. Doch Jesus begegnet den Jüngern erneut am See von Tiberias und er macht schnell noch ein Fischwunder, dann macht er ihnen Frühstück und dann spricht er mit Petrus. Vers 15, er sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese anderen? Und Petrus erwiderte, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, weide meine Lämmer. Und Jesus wiederholte die Frage, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte, dann hüte meine Schafe. Und noch einmal fragt er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellt und er sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Was sind das für heilsame Worte? Weide meine Schafe. Petrus, du bist immer noch mein Gemeindebauer Nummer 1. Ich gebe dich nicht auf. Ich habe dich nie aufgegeben. Jesus vergibt Petrus seine Verleugnung und er gibt ihm einen neuen Auftrag. Wie konnte Jesus das Vertrauen von Petrus mehr stärken als mit diesen Worten? Wann ist je so vergeben worden, wie Jesus vergibt? So zart, so liebevoll, ohne jegliche Beschämung. Wir lesen nichts davon. Oh, Petrus, du bist aber ein Versager, aber ich vergebe dir. Davon lesen wir nichts. Und ich bin Johannes so dankbar, dass er nicht nur berichtet, wie geduldig Jesus die Schuld am Kreuz vergibt, sondern auch, wie kräftig und wie heilsam er Petrus als der Auferstandene aufgerichtet hat. Und auf diese Art und Weise vergibt Jesus auch uns. Lasst uns, liebe Freunde, diese Gnade vor Augen halten, wenn wir versuchen, sein Liebesgebot in den nächsten Stunden und Tagen und Wochen auszuleben. Ihr könnt einander lieben, weil ich euch zuerst geliebt habe. So, das war die Theorie. Und jetzt geht es über zur Praxis. Und ich habe immer ein wenig Angst vor der Praxis. Man weiß nicht so recht, wie das dann ausgeht. Wir wissen ja, Theorie und Praxis ist gar nicht so einfach. Und ich weiß ehrlich gesagt das Rezept nicht für uns. Ich weiß nicht das Rezept für uns als Gemeinde, für euch persönlich, was dran ist. Aber wir haben dieses Liebesgebot, liebt einander. Ihr könnt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und vielleicht ist es für dich dran, dass du einen Schritt auf jemanden zumachst. Wieder mal mit jemandem sprichst, mit dem du schon lange nicht gesprochen hast, um Vergebung bittest oder auch vergeben lernst. Vielleicht ist es für dich auch dran, dass du ins Gebet gehst und Gott fragst und darum ringst, Herr, schenke mir, dass ich mehr Kapazität habe zu lieben. Vielleicht ist es auch, dass du jemanden einlädst nach dem Gottesdienst, den du vielleicht noch gar nicht kennst, mit jemandem sprichst, Leben teilst, Zeit verbringst. Und vielleicht ist es auch dran, zuerst zu dieser Liebe von Jesus zu kommen. Jesus hat gesagt, ihr könnt einander lieben, weil ich euch zuerst geliebt habe. Hast du diese Liebe von Jesus erkannt? Und wenn nicht, dann ist das der nächste Schritt, dass wir zu Gott gehen und diese Liebe von ihm empfangen, dass wir lieben können. Ich weiß das Rezept für uns nicht, aber ich weiß, dass Jesus uns sagt, ihr könnt einander lieben, weil ich euch geliebt habe. Und das gibt mir Mut.